Wir hören heute die Lehre vom Weisen Geist. Weise mit AI, als ein verwaistes Kind. Wir sehen zunächst einmal die Dimension des Geistes, die Dimension des Wesens einer Weise. Das heißt ja die Weise. Und es geht nicht darum, ich möchte das gleich vorweg sagen, während der ganzen Lehre und Predigt hier, in irgendwelcher Weise, das wäre jetzt die Weise ohne AI, mit EI, in irgendwelcher Weise die wirklichen Weisen, die ihre Eltern verloren haben, biologisch, zu denunzieren oder ihnen Schlechtes nachzureden. Das geht nicht darum, es geht darum, die Typusse zu erkennen. Es ist eine geistliche Angelegenheit, wie alles geistlich beurteilt werden muss, was auch geistlich ist. Wir haben zwei Hauptgebiete, die wir dabei berühren. Das eine wäre das Wesen einer Weise. Und wie es dazu kam, das wäre der zweite Punkt, der Fall von der Herrlichkeit. Wie wir zu geistlichen Weisen wurden. Wir schauen zunächst einmal im Alten Testament, was der Prophet über diese Weise Israel, über dieses verwaiste Volk zu sagen hatte. Die Verwüstung in der Zeit der babylonischen Invasion ließ Jerusalem hinterher in Trümmern. Die ganze Stadt war in Trümmer gelegt. Jeremia beklagte in der Asche von Jerusalems Ruinen und Trümmern den Zustand des Volkes Gottes. Da haben wir drei Punkte, die wir aufgeteilt haben in A, B und C. Zunächst einmal stellt er fest den Mangel an Versorgung. Das siehst du im Klagelied, Kapitel 5, Vers 3 bis 6. Der Prophet spricht, wir sind Waisen ohne Vater, unsere Mütter sind wie Witwen. Unser Wasser trinken wir für Geld, unser Holz bekommen wir gegen Zahlung. Unsere Verfolger sind uns auf dem Nacken, wir ermatten. Man lässt uns keine Ruhe. Ägypten reichen wir die Hand und Assyrien, um mit Brot gesättigt zu werden. Also hier siehst du den Zustand dieser Verwaisung, der komplette Mangel an Versorgung. Wie du ja weißt, sind im Alten Testament diese Vorschattenbilder, meistens in physischer Dimension, damit man sie erfassen kann. Die wirken sich aus heute, aber hauptsächlich geistlich. Im Neuen Testament als die Wirklichkeit geworden, aus dem Vorschatten die Realität. Wir kommen zum Punkt B. Der nächste Punkt, der sich offenbart in der Verweisung, ist Mangel an Schutz. Das siehst du im Klagelied, Kapitel 5, Vers 7 bis 9. Da heißt es, unsere Väter haben gesündigt. Sie sind nicht mehr. Wir tragen ihre Ungerechtigkeiten. Knechte herrschen über uns, da ist niemand, der uns aus ihrer Hand reißt. Wir holen unser Brot mit Gefahr, unser Lebenswegen das Schwert aus der Wüste. Also da siehst du diesen Mangel an Schutz. Dann kommt der nächste Punkt, das ist der Mangel an Identität und Position. Kapitel 5, Vers 16, Klagelieder, da heißt es, gefallen ist die Krone unseres Hauptes, wehe uns, denn wir haben gesündigt. Wenn wir nach weltlichen Auslegungen und nach Wikipedia betrachten, was eine Weise ist, dann ist es sehr ähnlich, aber vielleicht nicht ganz kongruent, nicht ganz gleich. Denn ihr habt gehört, dass hier im Klagelied, Vers 3, da sagt der Prophet, wir sind Waisen ohne Vater. Unsere Mütter sind wie Witwen, also die Mütter, die gab es noch anscheinend, aber die wurden Witwen. Das heißt Halbwaisen. Nach Wikipedia würde das heißen, als Waise oder Waisenkind wird ein Kind bezeichnet, das ein oder beide Eltern verloren hat. Hierbei wird zwischen Vollwaisen, wobei beide Eltern gestorben sind, und Halbwaisen, die einen Elternteil verloren haben, unterschieden. Waise wird nur genannt, wer unter einem bestimmten gesellschaftskritischen Alter liegt. Sind bei Erwachsenen beide Eltern gestorben, spricht man nicht mehr von einer Weise. Das ist geistlich etwas anderes, wirst du nachher sehen. Da geht es weiter und heißt, in umgekehrter Weise bezeichnet man Eltern, die ein Kind verloren haben, als verwaiste Eltern. Von Sozialweisen spricht man, Wenn zwar die leiblichen Eltern noch am Leben sind, diese jedoch aufgrund sozialer Umstände nicht die Erziehung des Kindes wahrnehmen können. Das heißt, sie können das Kind nicht versorgen. Das Kind ist in einer Situation wie ein Waisenkind, obwohl die Eltern noch am Leben sind. Dann haben wir diese Halbwaise oder eben Ganzwaise. Oft wird in den Bibelübersetzungen auch ein vaterloses Kind als Waise übersetzt. Das heißt, die Bibel spricht davon, wenn der Vater fehlt, ist das Kind gleichwertig wie ein Waise, ein Vollwaise, nicht ein Halbwaise. Hebräisch im Alten Testament nach Songs heißt das Yatome. Das heißt eigentlich, genau übersetzt, einsam, eine hinterbliebene Person oder vaterloses Kind. Also könnte man sagen, Waise heißt einsam, hinterbliebene Person, vaterloses Kind. Das ist, was die Bibel als Waise definiert, also AI geschrieben. Dies wäre dann nach den weltlichen Wörterbüchern eine Halbwaise, im Gegensatz zur Vollwaise, die beide Elternteile, Vater und Mutter, verloren hat. In der CSV-Übersetzung sowie anderen deutschen Bibelübersetzungen kommt die Waise nur in Jakobus 1,27 vor. Nur einmal. Jakobus 1,27, in Johannes 14,18 noch als verweist. Im Griechischen nach Strongs, da heißt es Orphanos, einsam, elternlos, vaterlos, dürftig, trostlos. Also merkt ihr das gut, sonst kommst du nachher nicht weiter. Weise nach der Bibel heißt im Neuen Testament Orphanos, das heißt elternlos, vaterlos, dürftig, trostlos. Jetzt schauen wir mal an, wie das zustande gekommen ist. Wieso, dass es überhaupt Waisen gibt? Muss das sein? Nein, das muss nicht sein. Aber das ist geworden. Warum? Das kam durch Ungehorsam, der Fall der Schöpfung. Das heißt, der Fall von der Herrlichkeit. Das wäre der zweite Punkt. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 bis 28, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf Erde regen. Da wir alle wissen, Jesus hat uns gesagt, Gott ist Geist und die, die anbeten, müssen anbeten in Wahrheit und im Geist. Also wenn doch Gott Geist ist und den Menschen schuf nach seinem Bilde, dann hat er ihn geschaffen im Wesentlichen als Geist. Und Gott kleidete den Geist. Oder kannst du sagen, Gott kleidete den Menschen, wie kleidete er ihn? Mit Fleisch, mit Haut, Fleisch, Knochen und alles, was dazugehört. Im 1. Mose Kapitel 2 Vers 7, da heißt es, und Gott der Herr bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also jetzt hast du das Gefäß und den Atem Gottes, was Gott ausgeatmet hat. 1. Mose Kapitel 2 Vers 15 bis 17. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. So, jetzt kommt die erste Androhung der Verweisung. Siehst du? Der Geist des Menschen, oder vielleicht sollte man besser sagen, der Geist des Mensch, der genoss innige Gemeinschaft mit Gott. Der war eins mit Gott. Es war völlige Klarheit in der Kommunikation zwischen Adam und Gott. Die einzige Forderung, die Gott stellte, war, was war die Forderung? Gehorsam war die Forderung. Als der Mensch ungehorsam wurde, starb er. Er verlor damit seine innige Gemeinschaft mit Gott. Wenn der Mensch nicht gehorcht, fällt er nicht einfach sofort tot um. Tod heißt hier, den Verlust der Gemeinschaft Gottes zu erleiden. Was ist der Verlust? Der Tod. Adam und Eva fielen von der Herrlichkeit Gottes und etwas später starben sie dann auch. So auch wir, bis und mit heute, wo ich dies schreibe. Stimmt's oder nicht? Also was war die Grundlage dazu? Ungehorsam. Römer Kapitel 5, Vers 12 bis 17, da nimmt der Paulus dieses Thema wieder auf und er schreibt darüber Folgendes. Er sagt, darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, die nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Jetzt hör gut zu, wenn Adam, der Gefallene, ein Vorbild für das Zukünftige ist, was ist seine Vorbildfunktion? Das sind Bibelstellen, die haben wir so leicht übergangen. Denn Paulus geht weiter in Vers 15 und sagt, ist nicht aber wie die Übertretung, so auch die Gnadengabe. Also jetzt stellt er bereits den Vergleich. Jetzt nimmt er diesen ersten Adam als Übertretung und vergleicht ihn mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, das ist jetzt das Vorbild, das ist das Beispiel, was jetzt passiert, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen Jesus Christus ist, zu den vielen überströmend geworden. Jetzt hast du das Vorbild Adam. Im negativen Sinn könnte man jetzt sagen, der hat uns Vorbild gemacht, dass ein einziger, einer, die ganze Schöpfung niederriss. Die ganze Herrlichkeit Gottes verspielte. Aber jetzt kommt Paulus ab Vers 15 und sagt, genau so, wie sich das verhält, verhält sich das jetzt mit Jesus Christus, dass durch die Gnade, durch den einen Menschen, alle an diese Gnade angeschlossen sind. Und ist nicht wie durch einen, jetzt kommt er wieder mit dem einen, der vorher, der Adam, der gesündigt hat, so auch die Gabe, denn das Urteil war von einem zur Verdammnis. Die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, die welche die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Empfangen. Das habe ich schon x-mal gepredigt und sage das heute nochmal. Das ist dieses Wort, griechische Wort Lambano. Das heißt, wenn du etwas bekommst, nimm es in die Hände. Lebe damit, gehe damit um. Empfangen heißt nicht, jawohl, ich höre, Halleluja. Empfangen heißt, ich umarme, ich befasse mich damit, ich ziehe ein. Der Postmann bringt ein Paket und du empfängst es. Du sagst, jawohl, Übergabe, ich nimm. Du empfängst, Lambano. Durch Adam kam die Sünde, also durch Ungehorsam in Adam kam die Sünde in die Welt und somit sündigten alle, denn alle haben gesündigt. Jetzt geht Paulus weiter im Römer Kapitel 3, Vers 21 bis 26 und sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden oder offenbar worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben in Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Ausgangslage. Hör gut zu, alle haben gesündigt. Alle erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also jetzt wiederum, wo sind deine Füße und wo ist dein Geist, heißt das. Denn Gott dargestellt hat als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, also heute, wenn ihr seine Stimme hört. dass er gerecht sei und den Rechtfertigte, der des Glaubens an Jesus ist oder des Glaubens in Jesus ist. Durch die Sünde haben alle Menschen die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Die Herrlichkeit Gottes ist gegangen. Sie hat sich zurückgezogen. Adam fiel von der Herrlichkeit. Seine Gemeinschaft mit Gott war die Herrlichkeit. Und in dieser Herrlichkeit Gottes genoss er auch alle Vorteile der Herrlichkeit Gottes. Er genoss die Ähnlichkeit Gottes und konnte Gott genau darstellen. Er konnte Gott sehen, nicht mit diesem Auge, wo du zum Augenoptiker gehst, aber mit seinem Herzen, mit dem inneren Auge. Lass uns anschauen, was mit Adam passierte, als er von der Herrlichkeit Gottes fiel. Natürlich ist dies beim Menschen heute noch viel stärker der Fall. Dieses aus der Gnade fallen heißt oder bedeutet, du wirst zur Weise gemacht oder du kommst als Weise auf diese Welt. Was heißt Weise? Das heißt, gleichzusetzen mit Tod. Tod ist was? Die Trennung von Gott. Denn Gott ist Leben. Du kannst nicht sterben in Gott. Und jetzt denk nicht an diesen Adam, der da irgend tausende von Jahren vor dir gelebt hat, sondern denke jetzt an den Adam, der in dir ist. Es geht um dich, es geht um mich, es geht um die, die jetzt leben. Denn wir alle sind gefallen von der Herrlichkeit Gottes. Und die Frage ist ja, wie kommen wir zurück? Ja, du sagst doch Jesus, sag ich auch. Aber wir müssen ja wissen, wie, wenn er der Weg ist, was gehen wir oder wie gehen wir den Weg? 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 24. Da sehen wir, was geschieht und was bis heute und bis und mit heute geschieht. Zunächst einmal die Bibel, die Auslegung später. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 24. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jenem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen. Und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Da, von dem Punkt an, da wurde ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte. Bei der Kühle des Tages und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich höre deine Stimme im Garten und ich fürchte mich, denn ich bin nackt und ich verstecke mich. Und er sprach, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht zu essen? Und der Mensch sagte, ja, die Frau, die du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, ja, die Schlange betrog mich und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen oder die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast und von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und der Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagen und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Also hier hast du die Geschichte. Da geht es wieder mal zunächst um diesen Ungehorsam. Dann geht es darum, dass eine Augenöffnung geschehen ist. Denn Gott hat selbst bestätigt, dass du nun siehst, was gut und böse ist. Dann siehst du die Dimension, dass damals schon Opfer gebracht wurden. Ich denke, die ersten Tiere, die geschlachtet wurden, hat Gott geschlachtet. Warum? Er hat ja Felle gebraucht, um sie einzukleiden, nicht Feigenblätter. Ist wiederum ein Hinweis auf den Messias, das Schlachtopfer. Da gibt es diese Loslösung, diese Trennung von Gott, das, was die eigentliche Weise ausmacht. Das ist das Waisenkind, das vorher Gottes Kind, Gottes Schöpfung war. Und daraus existiert bis und mit heute diese Manifestation der Verweisung. Diese Verweisung, die zeigt sich im Leben der Menschen. Was ist diese Manifestation? Was sind die Merkmale? Bevor wir die einzeln auslegen, da geben wir zuerst einmal eine Übersicht. Die Wesenseigenschaften der Trennung vom Vater aller Geister, die Trennung von Gott. Gott ist der Vater aller Geister. Also jetzt kommen die Merkmale. Pass jetzt gut auf, hör gut zu. Das geht uns an heute. Erstens, offene Augen der Seele. Die Seelenaugen sind geöffnet worden. Zweitens, Erkennung der Nacktheit. Daraus entsteht drittens die Scheinbedeckung, der sogenannte Schutz in Klammern. Nächster Punkt, hast du alles gelesen, hast du alles gehört, wir kommen nochmals darauf zurück. Verstecken vor Gott, das ist das Zeichen von Angst und Dummheit. Verstecken vor Gott ist das Zeichen von Angst und Dummheit. Dann kommt die Schuldzuweisung und die Konformität mit der Welt, die Naturalisierung, der natürliche Mensch. Also ich sage es nochmal, offene Augen der Seele, Erkennen der Nacktheit, die Scheinbedeckung, Verstecken vor Gott, Schuldzuweisung und Konformität mit der Welt. Das sind die Eigenschaften der Weisen, Waisenkinder. Wir kommen zur Auslegung und schauen uns mal an, was das damit zu tun hat, mit diesen offenen Augen der Seele. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 5 bis 7. Jetzt kommen einfach die einzelnen Verse, die du vorher schon gehört hast. Da sagt die Schlange zu Eva, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Und jetzt heißt es im Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also die Versuchung war, Unabhängigkeit von Gott selber zu sein, selber wie Gott zu sein. Somit würden sie Gott nicht mehr brauchen. In Vers 6 sah die Frau, dass der Baum gut war. Aber in Vers 7 heißt es, dass nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, beiden die Augen geöffnet wurden. Offensichtlich ist die zweite Referenz nicht auf das natürliche Auge gerichtet, sondern auf das Auge des Verstehens. Die Frucht hatten sie ja gesehen mit den Augen, den physischen. Aber jetzt geht es um das Auge des Verstandes. Somit hat ein Körper Augen oder ein Auge und ein Geist hat ein Auge. Es gibt das körperliche Auge, das du beim Optiker feststellen kannst. Und da gibt es das geistliche Auge, das du in der Gemeinschaft der heiligen Versammlung feststellen kannst. Der Mensch im Bilde Gottes geschaffen heißt, du bist ein geistliches Bild in Gottes Auge. Gott hat Augen, geistliche. Dieses Auge ist im unregenerierten, nicht erneuerten Menschen geschlossen. Das heißt, er kann nicht sehen. Er kann Christus, das Wort, nicht sehen und wissen oder verstehen. Es ist ein unerretteter Status. Ich möchte euch alle erinnern an die Predigt und an die Lehre, wo wir das mal verglichen haben mit dem Wiederherstellen des Funkempfangs eines Radios oder eines Senders. Was muss zuallererst aufgerichtet werden, bevor du Signale empfangen kannst?
Die Antenne.
Die Antenne. Das heißt, jetzt hast du die Möglichkeit, Signale zu empfangen, aber dein Gerät ist noch nicht getuned. Da hast du jetzt noch tausende von Sendern und Störfunk auf deinem Radio, die du abgleichen musst. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, aber es geht mal darum, zuerst diesen unerretteten Status ohne Antenne, ohne Wahrnehmbarkeit Gottes zu überwinden. Das ist die Gnadengabe Gottes. In der Apostelgeschichte 28, Vers 27, da steht geschrieben, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren. Und ich sie heile. Eine Aussage Gottes. Das heißt mit anderen Worten, es geht hier nicht um diese Ohren. Um deine physischen Ohren. Es geht nicht um die Hörakustik. Es geht nicht um die Augenoptik deiner physischen Augen, sondern es geht hier, wie gesagt, um die Herzensaugen. Römer Kapitel 11, Vers 8, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Das heißt, du brauchst Rettung. Die Regeneration öffnet das Auge des Geistes. Oder könntest du sagen, stellt die Antenne wieder her. Der Apostelgeschichte 26, Vers 15 bis 18, da sagt der Paulus, ich aber sprach, da redet er vom Weg nach Damaskus, er gibt Auskunft darüber, Zeugnis, ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber ich richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Indem ich dich herausnehme aus dem Volk, aus den Nationen, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun. Hast du gut gehört? Also Gott sendet ihn, Jesus sendet ihn, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also die ganze Dimension dieser geöffneten Augen. Paulus war Pharisäer, er kannte das Gesetz. Er kannte Mose, er kannte die Propheten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich muss dir die Augen öffnen, ich nehme dich raus und sende dich zu denen, damit du ihnen die Augen öffnest. Also da siehst du dieses geistliche Auge. Epheser 1, Kapitel 1, Vers 17 bis 23, da schreibt Paulus, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, erinnere dich daran, dass wir die Herrlichkeit verloren haben. Jetzt kommt er hier und sagt, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum, über jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alle und alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Da siehst du, dass es darum geht, die überragende Größe der Kraft Gottes und so weiter mit geöffneten Herzensaugen den Glaubenden zu offenbaren. Das heißt, dort, wo du denkst, du siehst, siehst du nicht. Denke an das Beispiel, das ich dir gegeben habe mit der Lang- oder Kurzsichtigkeit zuvor. Die Unregenerierten verfügen nicht über diese Dimension des Sehens, worin es auch wiederum verschiedene Stufen gibt. Wenn du ins Sehen kommst, dann fängt das ja an. Du wirst eingetunt. Wissen meint hier Erkennen oder Wahrnehmen von verschiedenen Sichtungen. Und wir zählen dann einige davon auf, von diesen Sichtungen. Also die Dimension des Sehens muss wiederhergestellt werden. Da die Herrlichkeit Gottes von uns gewichen ist, braucht es eine Rettungsaktion, die in Christus Jesus stattfindet. Das heißt, mit anderen Worten kannst du jetzt auch besser begreifen oder wieder mal mehr sehen, warum andere Menschen die Stimme Gottes nicht wahrnehmen können, wenn du zu ihnen predigst. Aber Gott gibt dir Kraft, wie er Paulus gegeben hat, ihnen die Augen zu öffnen. Die Dimension des Sehens bedeutet die Hoffnung nach seiner Berufung. Da fangen wir an mit den verschiedenen Punkten. Es gibt den Reichtum seiner Herrlichkeit, sein Erbe in den Heiligen zu sehen, die überragende Größe seiner Kraft in uns und so weiter. Das ist all das, was der Paulus aufgezählt hat. Im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8 bis 12, da heißt es, so schäme dich nun nicht das Zeugnis unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbar ist durch die Erscheinung unseres Heilands Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Siehst du, das geht wieder ums Sehen. Wenn etwas ans Licht gebracht wird, dann kann man es sehen, oder nicht? Zu dem ich bestellt worden bin, also zu diesem Evangelium, sagt er, zu dem ich bestellt worden bin, als ein Herold und Apostel und ein Lehrer der Nationen, aus diesem Grund leide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Also das sieht Paulus mit seinem geistlichen Auge. Er sieht, was Gott tut. Er sieht die Fähigkeit Gottes. In Johannes Kapitel 15, Vers 15 und 16, da sagt Jesus über diesen Zustand des Sehens, er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Warum? Denn er sagt, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Also da hat er ihnen das Herz geöffnet, hat ihnen die Augen aufgetan. Deshalb konnte ja auch Petrus sagen, nachdem Jesus die Frage gestellt hat, wer die Leute denken, dass er sei. Und am Schluss fragt er ja die Jünger, was denkt ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Messias. Und dann bestätigt ja Jesus dem Petrus, dass er das nicht von sich aus sehen konnte oder könne, sondern ihm der Vater die Augen geöffnet hätte. So, diesmal soweit als Beispiel zu der Hoffnung auf diese Berufung, seiner Berufung, denn er hat uns berufen, er hat uns gerufen, nach seinem Licht, zu seinem wunderbaren Licht. Der Petrus sagt dazu, im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 und 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also da geht es aus diesem verwaisten Zustand, diesem vaterlosen Zustand, in einen Sohn oder in eine Sohnschaft Gottes berufen zu werden. Es geht weiter mit dem Reichtum seiner Herrlichkeit, die er offenbart, seine Erbe in seinen Heiligen. In Römer Kapitel 9, Vers 23, da heißt es, damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat, also die er zugerüstet hat, damit seine Herrlichkeit, die vom Mensch gewichen ist, wieder zurückkommen kann. Dann geht es weiter mit der überragenden Größe seiner Kraft in uns. In Epheser Kapitel 1, Vers 19, und welches die überragende Größe seiner Kraft in uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Epheser Kapitel 3, Vers 7, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Epheser Kapitel 3, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Das ist die überragende Größe, die überragende Kraft. Dann kommt die Herrschaft, denn er hat alles unter seine Füße gelegt. Im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 25, da heißt es, er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Epheser, Kapitel 1, Vers 22, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also ein Diener des Herrn, der ist auf der einen Seite ist er sehend. Wo sieht er? Wo sieht der Diener des Herrn? Er sieht mit dem Auge des Geistes, dem geistlichen Auge. Und er sieht nicht mit dem Auge der Seele. Das Auge seiner Seele ist geschlossen. Denn Gott sagt in Jesaja 42, Vers 19, wer ist blind als nur mein Knecht? Und taub wie mein Bote, den ich sende. Wer ist blind wie der Vertraute und blind wie der Knecht des Herrn? Gott sucht solche, die ihre Augen schließen, das fälschlich geöffnete Auge am Baum der Erkenntnis. Das Auge, das verwaist, das sich trennt von Gott. Das dritte Auge ist das Auge der Seele und das sollte geschlossen werden und geschlossen bleiben. Als sich das Auge der Seele geöffnet hatte oder geöffnet wurde, da wurde der Mensch ein fleischliches Wesen. Bumm hat's gemacht, mit einem Schlag. Also da wurde das Auge aufgetan, der Seele, und mit einem Schlag wurde der Mensch zum fleischlichen Wesen. Das heißt, er wurde durch sein Fleisch, sein seelisches Verlangen und seine Begierden geleitet. Der Mensch ist ein dreiteiliges Wesen, wie wir alle wissen, er besteht aus drei Teilen. Und doch ist er nur einer, wie Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, also Echad, Gott ist einer, ist, so ist auch der Mensch einer. 1. Timotheus, da heißt es, denn Gott ist einer, der einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. 1. Thessaloniker 5, 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier hast du es. Geist und Seele und Leib. Obwohl du einer bist, hast du Geist, Seele und Leib, werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Mensch ist Geist, Seele und Körper. Er kommuniziert mit Gott von Geist zu Geist, von Tiefe zu Tiefe. Das ist sein Anknüpfungspunkt. Im Psalm 42, Vers 8, ihr kennt sie alle, die Bibelstelle, da heißt es, Tiefe ruft der Tiefe. Beim Brausen deiner Wassergüsse, alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. So viel zum Geist. Kommen wir zum Leib oder zur Seele, am Schluss, weil das etwas länger geht, nämlich den Leib zwischen hinein. Der Körper ist die äußere sichtbare Hülle. Es ist das Fleisch, das Blut, die Knochen. Das weltliche Bewusstsein gehört da hinein. Dann kommt die Seele. Das wäre auch Gesinnung, Emotion, Gefühle, Willen. Es ist der mentale Teil des Menschen. Sein sogenanntes Selbstbewusstsein. Da, wo die Welt so viel Wert darauf legt. Die Seele ist sein Geist, seine Emotionen und sein Wille, sein Wollen, sein Vermögen. Es ist der Sitz der Logik oder eben, wie die Bibel sagt, der Logistiken. Der Mensch konnte Gott nicht durch Logik erkennen und kann es auch heute nicht, sondern nur von Geist zu Geist. Also der Geistlose, Anführungsschlusszeichen, der Verwaiste kann Gott nicht erkennen. Hier ist ein Begriff, der die meisten Menschen irritiert. Im Deutschen, oder wir sagen oft, da kommt mir in den Sinn. Und das ist oder war die Art der Kommunikation, so wie die Kommunikation stattgefunden hat. Die Seele wurde zunächst durch den Geist geleitet, so wollte es Gott. Also geleitet oder gesteuert oder geführt. Jesus opferte seine Seele als ein Schuldopfer für uns, für seinen Samen. Jesaja Kapitel 53, Vers 10. Da heißt es, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Und er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Jesaja 53, Vers 12. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Ihr wisst ja, dass im Alten Testament Gott ganz klar gesagt hat, dass die Seele im Blut ist. Also da hat Jesus sein Blut, seine Seele ausgegossen am Kreuz von Golgatha. Der dritte Teil, das ist der Geist, das ist der Teil, der zu Gott und mit Gott in Beziehung steht. Es ist das Gottesbewusstsein im Menschen. Die Aufgabe des Geistes war es, die Seele des Menschen zu führen. Der Geist, griechisch Pneuma, ist das Ausatmen Gottes in die Kreatur, das abgeleitete Leben und das Lebensprinzip aus Gott. Die Psyche ist des Menschen individueller Besitz. Das, was ein Mann von einem anderen und von der unbelebten Natur unterscheidet, also von einem Stein oder von der Erde. Das Pneuma Christi wurde dem Vater im Tod übergeben. Jesus hat seinen Geist befohlen, also das Leben zurückbefohlen. Jesus' Psyche, sein individuelles Leben, wurde aufgegeben, im Blut ausgegossen, als Lösegeld für viele. Aber seine Psyche, das heißt sein Leben, wurde für die Schafe gegeben. Diese Stelle hier, dass sein Leben, die Psyche, wurde für die Schafe gegeben, kommt von International Standard Bible Encyclopedia. Wenn wir die Bestandteile der Seele anschauen, dann haben wir hier verschiedene Gebiete, wo sich das offenbart. Das sind mal vorwiegend drei Punkte. Wir nennen die hier A, B, C. Im Psalm 139, Vers 14, da heißt es, ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Also da ist etwas in der Seele des Menschen, der das wahrnehmen kann. Davon redet der Psalmist. Jeremia schreibt im Klagelied, Kapitel 3, Vers 20, beständig denkt meine Seele daran und ist niedergebeugt in mir. Also auch da wiederum ist die Rede von der Seele. Dann kommt die Emotion. Also wir haben gehabt, dass der Sinn und die Gesinnung und Gedächtnis in der Seele sind. Dann haben wir die Emotionen. Im Psalm 42, Vers 12, da heißt es, was beugst du dich nieder, meine Seele, und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Das ist die Emotion. In Matthäus Kapitel 26, Vers 38, dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir, sagt Jesus. Also auch die Emotion, dieses Betrübtsein. Dann wurzelt auch das Verlangen und der Wille in der Seele. In der Offenbarung Kapitel 18, Vers 2 und Vers 14, da heißt es, und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jeder unreinen und gehassten Vogels. Und das Obst der Begierde deiner Seele ist von dir gewichen. Das geht in diesem Zusammenhang zu diesem Fall von Babel. Und all das Glänzende und das Prächtige ist von dir verloren gegangen und man wird es nie mehr finden. Also da spricht er die Seele an. Im Psalm 84, Vers 3 geht es wieder um die Seele. Da heißt es, es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Im Psalm 143, Vers 6, zu dir breite ich meine Hände aus, wie ein lechzendes Land lechzt meine Seele nach dir, Selah. Psalm 63, Vers 2, Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. Also hier sind die drei Teile, diese Gesinnungen, Gedächtnis, Emotionen, Verlangen und Wille. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ist die Grundlage die, dass in der gefallenen Schöpfung die Seele über den Geist geherrscht hat oder nach der gefallenen Schöpfung und dass wir wieder zurückkommen durch die Gnade Jesus, dass der Geist wieder über die Seele herrscht. Es sind die Bestandteile des Geistes, die wir hier anschauen. Wir gehen auch wieder durch von A, B bis C. Und da haben wir auch wieder den Sinn und die Gesinnung des Gedächtnisses. Auch der Geist hat eine Gesinnung, eine Denkweise. Gott ist Geist. Der Mensch wurde im Ebenbild Gottes geschaffen und somit hat, oder zumindest hatte er seinen Geist. Der Geist, um mit Gott zu kommunizieren, muss auch eine Gesinnung und einen Willen dafür haben. In Römer Kapitel 8, Vers 27 lesen wir, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottesgemäß. Das heißt, der Geist, der hat einen Verstand. Der Mensch wurde im Ebenbild Gottes geschaffen, daher hat er den Geist des Menschen, oder hat er dem Geist des Menschen einen Verstand gegeben, nämlich ursprünglich seinen Verstand, sein Verständnis. In Philipper Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das heißt also, dieser Geist, der in Christus Jesus war, diese Gesinnung, die sei in uns. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 1 bis 2, da sagt der Petrus, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Da gibt es einen Grund dafür. Petrus erklärt, er sagt, denn wer im Fleisch gelitten hat, der ruht von der Sünde. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Also da sind wieder diese zwei Mächte, diese zwei Gewalten aufgezeichnet. Der Wille Gottes und der Wille des Menschen. Also die seelische Funktion, die seelischen, fleischlichen Begierden und der Wille Gottes. Wir sehen das auch im 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14 bis 16. Da erklärt der Paulus, dass der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist in Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn. Da geht es wieder um diesen Geist, um diese Gesinnung. Welche Gesinnung hast du? Welche Gesinnung haben wir? Das mal so weit zu dieser Gesinnung oder dem Sinn, welcher Sinn im Menschen steckt. Da haben wir die Emotion als B, auch wieder wie vorher bei der Seele. Johannes Kapitel 13, Vers 21. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Siehst du? Da kommt die Erschütterung jetzt im Geist. und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Also das war jetzt nicht seine Seele, die ihm das offenbart hatte, sondern der Geist, die Seele Gottes. In Lukas Kapitel 1, Vers 26 bis 47, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und jetzt hör mal gut zu. Ob mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. In der Maria sind ja zwei, du siehst das typisch, was ihre Seele tut und was der Geist tut. Der Geist frohlockt Gott. Die Seele erhebt den Herrn. Wir haben Punkt C, das heißt Verlangen und Wille. Markus Kapitel 14, Vers 38. Wacht und betet, sagt Jesus, damit ihr nicht in Versuchung kommt, denn der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Also das ist ein Aufruf, eine Vorbeugung, vorbeugende Maßnahme. Also er sagt, pass mal auf, damit ihr nicht in Versuchungen fällt, tut das. Römer Kapitel 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht, könnte man sagen, in mir. Fleisch ist Fleisch, kein Fleisch ist besser als das andere Fleisch. Das heißt, wir finden die Erlösung, die Rettung und die Heilung nicht im Fleisch, sondern im Geist. Galater Kapitel 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Da gibt es aber ein Wort dafür, das habe ich jetzt gleich gesagt, das heißt nämlich aber. Wenn du die Stimme hörst und dann sagst du aber, das ist das Aufbegehren des Fleisches, aber. Also das heißt, die sind einander entgegengesetzt. Deshalb ist es wichtig für uns Neugeborene, dass der Geist die Führung übernimmt. Der Geist Gottes, der uns gegeben worden ist. Darum lässt ja auch diese Hoffnung nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist. Also das heißt, dieser Geist muss führen. Gehen wir zurück, wieder zum Schöpfungsakt. Als der Mensch noch mit einer blinden Seele lebte, folgte er automatisch seinem Geist. Der brauchte sich nicht anzustrengen, der konnte gar nicht anders. Das war ihm so gegeben von Gott. Das ist entnommen aus einer Schrift von Sam Solin. Der Geist der Seele muss erneuert werden, um den Geist, das heißt, um den Willen des Geistes zu folgen. Der Geist Gottes, der hat einen Willen. Der will etwas. Der will uns dazu bringen, dass wir sein wollen. Willend gemacht oder wollend gemacht bekommen. Dass das, was Gott will, unser Wille wird. Die Gesinnung des Geistes wird zum Zeitpunkt der Regeneration impartiert und vermittelt. Das ist dann, wenn das Samengut in dich hineingelegt wird. Wenn du das Senfkorn empfängst. Der Geist des Geistes und der Geist der Seele sind miteinander im Konflikt. Siehst du, du hast die zwei Geister. Du hast den Geist der Seele, dass der Mensch Geist nennt, und du hast den Geist Gottes. Und die sind konfrontiert. Das ist die Ecksteinkollision des Christus. Als Eva und Adam von der Frucht gegessen hatten, war die Seele, die einst durch den Geist kontrolliert wurde, in ihrer Dominanz aktiviert. Das heißt, die Seele hat jetzt übernommen. Sie versteckten sich danach vor Gott, weil ihre Sinne mit Gott nicht umgehen konnten. Jetzt kommen die natürlichen, die gefallenen Sinne des Menschen und die können Gott nicht handhaben, die können nicht mit der Heiligkeit Gottes umgehen. Deshalb verstecken, weglaufen. Ich bin nicht mehr verfügbar. Sie verloren ihre Geist-zu-Geist-Verbindung mit Gott und wurden sinnliche oder auch seelische Wesen. Als die Augen der Seele geöffnet waren, wurde der Mensch fleischlich gesinnt. Seine Seele wurde hässlich und schmutzig. So sieht das Gott. Meine Seele und deine Seele, die sieht das natürlich nicht so. Die findet sich durchaus in Ordnung, oder? Also offensichtlich wohnt das Fleisch in der Seele. Das heißt, diese Kanalität, die Fleischigkeit des Menschen. Die Seele des Menschen wurde durch das Prinzip und die Gesetzmäßigkeit der Sünde verunreinigt. Deshalb ist sie hässlich geworden. Wenn du die Geschichte etwas näher betrachtest, auch vom Jahre 2000 an bis heute, dann kannst du das wohl nicht abstreiten. Mit all dem, was sich Menschen antun oder angetan haben und das fortlaufend noch tun. Die Fleischigkeit wurde die treibende Kraft seiner Seele. Die Seele des Menschen wurde dominant und erstickte seinen Geist. Sie blendete das Auge des Geistes. Die Seele wurde des Menschen Führer. Das ist die Natur des fleischlichen Menschen. Das ist hier gemeint. Fleisch und fleischliche Natur beziehen sich auf die gleiche Sache. Es ist ganz einfach die menschliche Natur, könnte man sagen. Oder die Natur des Menschen, die anfällig oder besser gesagt geradezu einladend für die Sünde ist. Diese fing an dem Tag zu wirken, als das Auge der Seele geöffnet wurde. Die Natur des gefallenen Menschen will die Unabhängigkeit von Gott. Sie will sein wie Gott, aber sie braucht Gott nicht. Verstehst du? Sie ist selber Gott, Elohim. Denn die Bibel sagt ja schon, ihr seid Elohims. Aber da gibt es eine richtige und eine falsche Version, oder? Die richtige, die ist mit Gott verbunden und die falsche hat sich losgelöst. Die will sein wie Gott. Das ist ja das, was Satan oder die Schlange der Eva gesagt hat. Mitnichten werdet ihr sterben, aber ihr werdet sein wie Gott und unterscheiden können, was gut und schlecht ist. In Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 7 lesen wir, auch euch, die ihr tot wart in eurer Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelten nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und die Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Und jetzt kommt der Wandel. In dieses Geschehnis hinein kommt Vers 4, wo Paulus sagt, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Orten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Also da war keine Hoffnung, da war keine Möglichkeit zur Wurzelveränderung. Es war immer noch nach wie vor die Seele, die über den Geist dominierte. Bis zu dem Punkt, als Gott eingegriffen hat, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe. Da hat er uns erlöst in Christus. Er hat uns da herausgenommen, damit wir nicht mehr müssen, was wir nicht sollen. Denn der seelische Mensch, wenn wir den etwas näher betrachten, das ist nach 1. Korinther Kapitel 15, Vers 45, die Definition vom ersten Adam, hat die folgenden Wesenseigenschaften und Verhaltensweisen. Ob jetzt die vom Psychiater oder Psychologen umbenannt werden oder kaschiert werden, gut geheißen oder nicht gut geheißen werden, interessiert Gott überhaupt nicht, das sage ich dir. Sondern Gott sieht, wie Gott sieht und nicht der verkrümmte Mensch. Das sind die Sünden, das heißt, es ist die Auswirkung, die diesen fleischlichen, seelischen Adam hervorbringen. Tod in Übertretung und Sünde, Punkt 1. Punkt 2, lebt nach dem Muster der Welt. Punkt 3, richtet sich nach den Fürsten der Macht der Lüfte. Ist ein Sohn des Ungehorsams. Er wird geleitet durch Gefühl und Lust. Punkt 6, der letzte hier, Kind des Sohn Gottes. Das heißt, eine Weise, AI geschrieben, elternlos. Das ist das, was du liest, was du vorher gehört hast, in Epheser 2. Dies ist die allgemeine Kondition vor der Erneuerung. Bevor du wiedergeboren wirst, von Neuem geboren wirst, von oben geboren wirst, vor der Regeneration. Es ist möglich, gerettet zu sein, aber noch immer das Betriebssystem eines weisen Kindes zu haben. Gerettet, aber benimmt sich immer noch wie ein Weise. Menschen, die fleischlich gesinnt sind, erleben keine Ruhe und Frieden. Sie können nicht in die Ruhe eingehen. Kannst du sehen in Hebräer Kapitel 3 und 4. Ihr kennt ja alle die Lehre. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Das heißt, Friede und Ruhe kommt unter dem Joch Jesu. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sagt Jesus. Und ich will euch erquicken. Damit du Ruhe findest für deine Seele. Denn wenn deine Seele die Ruhe schafft, wehe dir und mir, da gibt es Unruhe, Unfriede, Tod. In Römer Kapitel 8, Vers 6 und 7, da sagt Paulus, denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Jesus sagt ja zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr durchforscht die Schriften, ihr sucht nach dem Messias und die Schriften zeugen ja von mir. Das heißt mit anderen Worten, ihr sucht ja nach mir in den Schriften. Und jedes Wort, das von mir kommt, ist Geist und Leben, sagt Jesus. In Römer Kapitel 8, Vers 12 bis 14, da sagt Paulus weiter, so denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Also wir schulden unserer Seele nichts mehr. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, dies sind Söhne Gottes. Das ist der Unterschied. Bist du geleitet von deiner Seele, vom Fleisch oder vom Geist Gottes? Da gab es ja welche in der Übergangszeit, als Jesus kam, unter den Schriftgelehrten Pharisäer, die dachten, sie seien Söhne Gottes, Abrahams. Und Jesus musste sie richtigstellen und sagen, nein, ihr seid nicht Söhne Abrahams, sonst würdet ihr mich erkennen. Euer Vater ist der Teufel, also seid ihr Söhne des Teufels. Das heißt, wir können nicht zwei Väter haben. Entweder ist Gott der Vater und dann bestimmt er durch seinen Geist oder meine Seele. In Kolosser Kapitel 3, Vers 5 bis 6, da heißt es, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Und jetzt zählt er auf, was das für Glieder sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Hurerei in der Bibel ist ganz klar definiert nicht nur das Verhältnis einer falschen Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern auch das Verhältnis von Götzenanbetung, von Götzendienst. Gott nennt das Hurerei, siehst du klar in der Offenbarung, die Hure, die auf dem Tier sitzt, die falsche Kirche. Das geht nicht nur um sexuelle Beziehungen hier, sondern es geht um die geistliche Dimension ebenfalls. Die Weise oder das Waisenkind ist fleischlich gesinnt, wegen der Regentschaft der Seele. Da die Seele regiert, ist die Gesinnung solch eines Menschen eine Waisengesinnung. Sie ist vaterlos, die durch die Gesetzmäßigkeit der Sünde verunreinigt ist. Dieser Mensch wird durch die Lüsternheit geleitet, siehe dazu auch Fleisch und Fleischeslust nach Luther. Luther hat das definiert. Wir haben das schon zu Genüge besprochen, brauche ich nicht weiter darauf einzugehen hier. Prediger, Kapitel 1, Vers 8, lehrt uns und sagt, alle Dinge mühen sich ab, niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Da geht es um die Begierde, um das Hineinnehmen, das Konsumieren, das Horten. Die drei großen Manifestationen des Fleisches sind nach 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16 definiert. Wir schauen das mal zusammen an, denn die Bibel legt sich selber aus, was damit gemeint ist. Es ist die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens, sind die drei Dinge. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, und jetzt kommt es, hör mal, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber dem Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also hier hast du wieder, wer die Welt regiert, der Fürst der Lüfte, die solche Verlangen durch die Augen, Hochmut des Lebens, Lust des Fleisches aktiviert. Wir schauen zunächst einmal, gehen wieder durch diese drei Punkte A, B, C. Wir sehen zunächst einmal die Augenlust oder Lust der Augen. Mit Augenlust ist der Wunsch der natürlichen Augen gemeint. Gott setzt den Wunsch in uns, aber das ist ein Wunsch für das, was verboten ist. Wer hat die Erde verflucht? Wer hat den Mann verflucht? Die Schlange? Gott. Das heißt, es ist eine Perversion der Rückstellung für Versorgung und Nahrung. Das ist geweckt worden. Ich will, was meine Augen sehen, obwohl Gott es verboten hat zu sehen. Zum Beispiel Pornografie. Wir sind von sexuellen Darstellungen umgeben. Es gibt praktisch keine Werbung mehr, die nicht ganz offen oder verborgen das Sexuelle hochspielt. Von verbotener Frucht. Es sind Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehen, Filme zu füttern und alles füttert mit sexuellen Bildern. Wir stellen das gar nicht mehr fest, weil es für uns normal geworden ist. Ich mag mich erinnern, als die ersten Tibeter in die Schweiz kamen, da vom Tibet, als die Chinesen einmarschierten und sie dann irgendwie doch noch nach den 50er Jahren da rauskamen. Die waren erschrocken. Damals war ja die Welt bei uns noch anders wie heute, nicht? Aber die waren alle erschrocken ab unserem Sexismus, weil die kamen da von den Bergeshöhen in ein Land, wo das alles damals, in Anführungs- und Schlusszeichen, offen gezeigt wurde, Sonntagsblick und so weiter, ne? Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 6, da heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert wäre. Also da kommt die Augenlust, mit dem hat es angefangen. Um Einsicht zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. Der Hiob sagt im Kapitel 31, Vers 1, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, und wie hätte ich auf eine Jungfrau geblickt? Das heißt, er hat seine Augen befohlen, wo zu schauen und wo nicht zu schauen. Er kannte diese Mechanismen, die dahinter stecken. Pornografie zum Beispiel, das ist eine geheime Sünde, die zu Schuld und Unproduktivität führt. Ihr beherrschender Einfluss disqualifiziert den Gläubigen und raubt ihm Freude und Frieden. Sie führt zu völlig unrealistischen Erwartungen in Beziehungen. Pornografie führt auch zur Masturbation. Jemand hat gesagt, dass diese Pornografie, die Unterlagen dazu, direkt aus der Hölle kommen. Es ist Habsucht, Gier und Begierde, die heißt, sich etwas zu wünschen, was jemand anderem gehört, um es zu besitzen. Das ist die Augenlust. Du sollst davon nicht nehmen, du sollst das nicht haben, du sollst das nicht tun, aber die Augen sehen, es war gut zu haben. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze hoarden auf der Erde, sondern kauft euch dort, wo die Diebe und die Motten sie nicht rauben oder zerfressen. Aber das Auge sieht, es war aber gut zu haben, oder? Das ist unser Problem. Kolosser Kapitel 3, Vers 5 bis 7. Paulus sagt, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Eben diese Hurerei, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst. Oder die Habsucht, die Götzendienst ist. Um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Aber jetzt kommt raus, sagt er, jetzt hört auf damit. Epheser 5, 5 bis 7. Denn dieses wisst und erkennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit edlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid nun nicht ihre Mitgenossen. Das heißt, diese damaligen Orgien, die waren ja bis und mit in den Tempeldienst eingebaut. Das gab es, die Tempelhurerei. Es gab Menschen wie Origenus oder Origen hier. Der war so unglücklich über die sexuelle Sünde, über diese Tatsache. Der lebte 184, 185 geboren bis ca. 254 nach Christus, also in der ersten Kirchenzeit. Und er kastrierte sich selber, der hat seine Hoden zerquetscht, aus diesem Grund. Also, der hat ja auch noch andere komische Dinge getan, ich will den jetzt nicht als Beispiel nennen hier, für ein Vorbild, überhaupt nicht, denn der hat eigentlich und allem Möglichen hat er zu tun gehabt. Aber trotzdem, vielleicht erwähnenswert hier, dann kommt B, die Lust des Fleisches. Dies ist der Wunsch der menschlichen Natur, das heißt, die Lust, die wir erkennen, als so sind wir. Das ist unser Wesen, unser Sein, die fleischliche Natur. Diese wird in den Werken des Fleisches offenbart. Also die Konservierung ist in sich selbst verankert oder verwurzelt. Da brauchst du dich nicht anzustrengen, da brauchst du nichts dafür zu tun, das kommt automatisch, oder? Das ist der Automatismus. Es ist dies der Wunsch nach Selbsterhaltung. Wir nennen das auch Selbsterhaltungstrieb. Und alles konzentriert sich auf den Schutz des Egos. Es ist letztlich die Ich-Zentriertheit oder die Nabelschau. Also ein Kind Gottes, das neu geboren ist oder geboren ist von oben, ist eigentlich Christus-zentriert. Er sieht Christus in allem, seinem Denken, Tun und Wollen. Im Gegensatz zur Ich-Zentriertheit. In Matthäus Kapitel 10, Vers 39, da sagt Jesus die Warnung, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Da geht es darum, er verliert seine Seele, nicht in dem Sinn, dass er jetzt stirbt, dass er sich aufhängt oder weiß ich was tut, oder die Ohren zerquetscht, sondern er hört nicht mehr auf diese Stimme, die er weiß, das ist nicht von Gott. Das ist die menschliche Natur, das bin ich, und das ist Gott. Also der Geist übernimmt die Führung der Seele. Dann kommen wir zum letzten Punkt, das ist der Stolz, das heißt der Hochmut des Lebens. Das wäre ja einfach, oder? Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht stolz wären, dann würden wir Stolz sofort erkennen. Sind wir aber stolz, erkennen wir Stolz gar nicht. Denn wir sind ja, was wir sind, oder? Aber das ist das Wesen, der Wunsch nach Position. Sobald du deine Lust erfüllt hast, willst du sagen, siehe, was ich erreicht habe. Alle der oben genannten drei Wesenseigenschaften sind eng miteinander verbunden und fühlen unter sich zueinander. Das heißt, sie sind verknüpft. Die nähren sich gegenseitig. Die führen unter sich zueinander. Sie sind Verwandte. Also ich sage es nochmal, vielleicht hier zusammenfassend, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, der Stolz und Hochmut des Lebens. Jetzt sehen wir auch, wie Jesus mit diesen drei Waffen oder mit diesen drei Eingangsstellen, die am Mensch sind, vom Teufel attackiert wurde, als er in die Wüste ging. In Matthäus 4, Kapitel 3 bis 11, da heißt es, der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stoßest. Und Jesus sprach zu ihm wiederum, steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Und dann heißt es im Vers 11, dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Wir gehen der Reihe nach durch. Das erste war die Augenlust der Provision. Matthäus 27, 40. Der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist. So steig herab vom Kreuz. Also rette dich, bewahre dich. Augenlust der Bewahrung. Markus Kapitel 15, Vers 30. Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Augenlust der Bewahrung, Matthäus 27, 42. Andere hat er gerettet, sich selbst aber kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Also liebe den Herrn Jesus mehr als die Welt. Nachdem Jesus diese drei Versuchungen überwunden hatte, verließ ihn der Teufel. Viele Leute sind irritiert und werden durch die Anwesenheit des Teufels geplagt. Siehe dazu auch verflucht, die Lehre der Verfluchung. In Matthäus Kapitel 10, Vers 37 bis 40, da sagt Jesus über diesen Punkt, wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer den Sohn oder Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Eine Verschmelzung mit der Welt ist eine Mischung, die dich schwächt und lähmt und die dem Teufel Anrecht gibt. Du benötigst Gnade, um diese Welt zu überwinden, obwohl du in dieser Welt bist. Du wirst ja nicht hinweggenommen, sondern du sollst hier sein, wie Jesus betet. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, Vater, aber dass du sie bewahrst, im Johannes 17. Gnade macht dich wachsend, das heißt wachsend im Geist. Der beste Weg, die Welt zu überwinden, ist auf die gleiche Art und Weise zu wachsen, wie du aus deinen Windeln und deiner Kindheit herausgewachsen bist. Niemand von uns würde behaupten, es wäre besser gewesen, er wäre in den Windeln stecken geblieben. Aber so manch einer Christ weigert sich schlechtweg zu wachsen, zu migrieren, weiterzukommen. Das heißt mit anderen Worten, du bist zwar jetzt mal geboren, oder? Man legt die Windeln an und so weiter und so fort, aber wird das Ziel, da mal irgendwo erwachsen hervorzukommen. Das heißt, betrachte deinen Werdegang auf die natürliche Art und Weise, wie du als Baby auf diese Welt kamst und wie du heute dich bewegst. Wie du heute unterwegs bist. mit Auto, mit Velo, mit Motorrad oder weiß ich was. Also die beste Weltüberwindung geschieht dann, wenn du dir bewusst bist, dass du in dieser Welt lebst, aber nicht von dieser Welt bist, dass du neugeboren, von oben, von Gott geboren bist und dass du im Wachstumprozess bist. Du kannst auch sagen, auf dem Weg, wie wir heute gehört haben. Du bist auf dem Weg, du migrierst. Jesus sagt, ich bin der Weg. Also betrachten wir hier die Faktoren, die für das Wachstum verantwortlich sind. Siehe dazu auch Wachstum. Lot benahm sich wie ein Waisenkind. Betrachten wir zunächst einmal die verschiedenen Typusse hier. Ruben als Erstgeborener entschied sich für die falsche Seite des Jordans. Siehe dazu die 2,5 Stämme, Ruben, Gad und Manasseh. Und die Waisen auf der anderen Seite, die haben sich ja getrennt vom Volk. Als Waisen zurückgeblieben. Jephtha und seine geopferte Tochter, siehe weiter unten, kommen dann in Punkt 3, Lust und Verlangen, nach Position nochmals auf diesen Jephtha zu sprechen. Mephibosheth, die Weise aus dem Haus Sauls, die sitzt dann schließlich am Tisch Davids. Er wird zum Sohn. Also er ist adoptiert. Er nimmt die Adoption an. Er verlässt sein Waisendasein. Jetzt gibt es da Merkmale, die uns die Bibel zeigt, dass die Lust zur Versorgung hortet. Die sammelt sich Schätze. Das heißt somit auch, die Weise kann keine Söhne freilassen und kann nicht teilen. Das heißt, der sogenannte Waisenvater, wenn er selber ein Weise ist, kann nicht loslassen. Die Lust der Weisen für Schutz und Bewahrung führt zum Territorialismus. Das ist mein Gebiet, das ist meine Gemeinde, meine Kirche. Die Lust zur Position führt zu Unsicherheit und Minderwertigkeit. Siehst du auch bei Saul. Saul hatte einige dieser Eigenschaften in sich. Der Delinquent Weise sieht die größeren Chancen auf der Straße als zu Hause. Also er bricht aus. Siehst du auch am verlorenen Sohn. Der nimmt sein Erbe und haut ab. Also es sind drei, die die rebellischen Weisen regieren und beherrschen. Das erste ist das Lust und Verlangen nach Versorgung. Der zweite, Lust und Verlangen nach Schutz. Und der dritte Punkt ist Lust und Verlangen nach Position. Das sind diese drei Dinge. Wir haben vorhin davon gesprochen, wie die Seele, wenn die Seele führt, was geschieht. Und das sind die Dinge, die die Seele, das Fleisch im Menschen verursachen. Also gehen wir zuerst einmal zur Lust und Verlangen nach Versorgung. In Matthäus Kapitel 6, Vers 31 bis 34, da gibt uns Jesus die Grundlage. Er sagt, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Da siehst du nun, dass als Weise kannst du dieses Wort nicht annehmen. Du brauchst ja den Vater. Er redet ja vom himmlischen Vater. Er sagt ja, der himmlische Vater weiß doch, was ihr nötig habt. Aber der Weise kapiert das nicht. Der Weise hat ja keinen Vater. Der redet zwar vom himmlischen Vater, aber er hat ihn nicht. Die Weisen sind mit Nahrung, Kleidung und Obdach beschäftigt. Sie brauchen Geld für alles. So werden sie von der Liebe und Anhaftung zum Geld angetrieben und nicht von Gott. Die Ressourcen für sie sind Geld oder Wertgegenstände. Die Weisenrente ist für die Weise das Überleben. Geld ist der Inbegriff für ihr Überleben oder kann man sagen einfach das Materielle. Es geht da mal um A, Ressourcen ohne Beziehung, dann geht es um B, Ressourcen durch Vortrefflichkeit, C, Ressourcen durch Mitleid und D, Ressourcen durch Betrug. Also wie verschafft sich nun eine Weise ihren Lebensunterhalt? Wie funktioniert sie? Ich weiß das sehr gut, weil ich war ja auch Weise. Ich weiß ja, wie es funktioniert, oder? Die Weise ist ein Meister in den Überlebenskünsten. Hände hoch. Meister, absolut. Sie steht an der Straßenecke, oder nicht alle, aber viele davon, die stehen an der Straßenecke oder klopfen wie ein Roboter Tag und Nacht an die Fenster der Autos. Für den Stutz, würde man bei uns sagen. Also man kann jetzt diese Geschichte auch wieder von zwei Seiten her betrachten. Es gibt solche, die arm sind. Die sind arm geboren, die sind arm aufgewachsen und die wollen aus der Armut herauskommen. Etliche schaffen das auch. Und dann gibt es die, die gar nicht wollen. Weil in dem Moment, wo du aufhörst, ich sage jetzt mal Anführung, Schlusszeichen, Zigeuner zu sein, diesen Sonderstatus zu halten, kommt Verantwortung auf dich. Weißt du, meine Natur, ich sage dir jetzt mal etwas ganz offen, mein Naturell wäre eigentlich auch ein Zigeuner. Ich gehöre nicht in ein Haus. Es wäre mir viel wohler im Camper, irgendwo unterwegs, zu predigen, Wanderprediger. Versteht ihr, was ich meine? Also die Weise, die ist Meister in den Überlebenskünsten. Sie klopft Tag und Nacht an die Fenster der vorbeifahrenden Autos für ihren Unterhalt. Ihre Strategie ist es, und jetzt passt gut auf, so viele Menschen wie möglich an einem Tag zu fragen. Das heißt, und man nennt das heute Betteln. Viele Menschen kennen sie oder ihn. Die Weise will Versorgung ohne Beziehung. Das ist der springende Punkt. Wenn du das mal geistlich betrachtest, dann siehst du, wie viele Weisen wir im Christentum haben. Die will keine Verbindlichkeit. Wenn sie krank ist, lässt sie beten über sich. Wenn sie Hilfe braucht zum Hecke schneiden, dann holt sie Hilfe. Aber sie geht jeder Verbindlichkeit aus dem Wege. Die spirituelle Weise geht in viele Kirchen mit ihrer Geschichte des Elendes und Jammers. Sie wird von vielen Kirchen unterstützt. Ihr Plakat hängt an der Wand. Es gibt aber keine ernsthafte Beziehung, kein echtes Verbindlichsein. Sie bekommen ihren Schutz und im Austausch ist dafür die Kirche wiederum aus ihrer Schuld entlassen. Ablass. Ablassbrief. Wir haben gegeben. Da der Wunsch der Weise die Ressourcen und nicht die Beziehung sind, sind alle Beziehungen, die sie hat, zerbrechlich. Jede Beziehung zerbricht. Nicht nur die Ehe. Sie wird einfach umziehen von einer Beziehung zur anderen. Die, die ihr mehr Ressourcen bietet. Sei es mehr Freude, mehr Spaß, mehr Leben. Sie nutzt die Ressourcen, um ihre Beziehung zu verhandeln. Du musst die Weisen bezahlen, damit sie bleiben. Die Weise ist nicht durch den plötzlichen Abbruch einer Beziehung beunruhigt. Sie wird aus einer Beziehung ohne stechendes Gewissen verschwinden. Die Weise ist bequem in ihrer Isolation. Holt sie ja nicht daraus. Die beißt dich wie eine Schlange. Andere sind eine Bedrohung, siehst du, ihre Versorgung und Ressourcen. Dann kommen wir zum Punkt B, Ressourcen durch Vortrefflichkeit. Wenn ein Waisenkind sich in einem bestimmten Gebiet ganz besonders auszeichnet, ist es wegen seines überwältigenden Wunsches zu überleben. So hat zum Beispiel Jefta, hier sind wir wieder bei diesem Jefta, alle übertroffen. Er wurde ein tapferer Held, obwohl er von seinem Vater und seinen Brüdern abgelehnt wurde. Er war der Sohn einer Hure. Er wurde von der Familie ausgestoßen. Er benahm sich dann auch wie ein Weiser. Hat sogar seine eigene Tochter unwissentlich mal verschaukelt, oder? Als er die Stadt aufgebaut hat, hat er ja gesagt, die erste, wenn ich nach Hause komme, das erste Lebewesen, opfer ich dir, und das war seine Tochter. Die spirituelle Weise hat ihre Botschaft so aufpoliert, damit du dich via deine Schuldgefühle den Opferangeboten ergibst. Sie ist ein herumziehender Wanderprediger, der permanent am Geld und Ressourcen sammeln ist. Diese Weise sucht Verkündigungstermine und keine feste Verbindlichkeiten. Diese Weisen sind bekannt als finanzielle Ressourcensuchende. Einige der besten Prediger sind Weisen und haben keine festen Beziehungen. Kommen wir zum Punkt C, Ressourcen durch Mitleid. Die Weise schaut dich an und reibt ihren Bauch. Oft sind es diejenigen, deren Bauch ihr Gott ist. Auch hier brauchen wir viel Weisheit, also jetzt mit EI geschrieben, um die Falschen von den wirklich Bedürftigen unterscheiden zu können. Denn es gilt auch hier, wo immer es ein Richtiges gibt, gibt es auch ein Falsches. Wie ihr ja wisst, war ich lange Zeit auf der Straße regelmäßig mit Traktaten und da bin ich vermutlich mehr als nur einmal übers Ohr gehauen worden. Genau an diesem Punkt. Da kommen die Falschen. Die wissen ganz genau, dass du als Christ Problem hast, wenn du nicht gibst. Meine Geschwister haben mich davor gewarnt und dann letztendlich, ich bin ja bis zur Polizei, bin ich gegangen, um herauszufinden, was da abgeht und habe dann gestoppt. Die spirituelle Weise wird durch große Schmerzen gehen, um ihre Qualen und Leiden für Christus anderen zu offenbaren. Sie oder er wird Fotos von den leidenden Menschen, die in ihrer Zuständigkeit sind, mit sich tragen. Sie werden dein Mitleid damit schüren. Sind aber Waisen. Ressourcen durch Betrug. Ein geistliches Waisenkind wird auch oft vortäuschen, einen Defekt zu haben, um Geld von dir zu ergattern. Eine spirituelle Waise kann auch gefälschte Heilung einüben und vortäuschen, um Geld aus der Gemeinde zu lösen. Eine Waise hat ihre Scham verloren, menschliche Meinung ist nicht mehr wichtig für sie. Überleben ist alles. Also vielleicht hier noch einige Erklärungen zu diesen drei Punkten. Diese Vortäuschung der Waisenkinder geht heute via IV, Krankenkassen und so weiter. Es gibt viele, die ihren Invaliditätsgrad verstärken, um an die flüssigen Mittel zu kommen. Oder im gewissen Sinne auch vortäuschen. Ich will da nicht näher darauf eingehen, kann aber selber aus der Praxis von Fällen zeugen. Dann das nächste, die gefälschte Heilung. Das ist diese Heilung, die dann in der Kirche ein Selbstbewusstsein auslöst und die Kirche sich wohlfühlt, durch ihre Gebete geheilt zu haben, obwohl dem gar nicht so ist. Die Waise hat ihre Scham verloren, auf Deutsch gesagt, die packt aus, sie gibt ihr Intimitäten weiter und hat eigentlich keine Grenzen mehr, wenn es ums Überleben geht. Und wohlgemerkt, es geht ja nicht nur um das Überleben der Finanzen oder der materiellen Seite, sondern es geht um das Überleben. Was will überleben? Die Seele. Lass es dir gut gehen, meine Seele. Du hast viele Schätze gesammelt. Also er weist die Scheune nieder und bau auf. Aber in der Nacht fordert man dein Leben von dir, sagt Jesus, oder? Das ist dieser Teil. Unter E sehen wir die Ressourcen ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Ein Waisenkind wird zerschlagen und zupacken. Es ist nicht über den Schaden, den es verursacht, betroffen. Es wird das Eisen der Bahngeleise stehlen und nicht durch die Tatsache daran gehindert werden, dass der Zug dadurch entgleisen wird. Wir haben das ja erlebt, auch in den Philippinen. Da haben die Kinder ganze Geländer, also Schutzeinrichtungen, über Nacht weggeschnitten. So ein Waisenkind wird Kupferkabel und Kupferrohre aus Hausinstallationen entfernen, ist auch vorgekommen, ohne über die Konsequenzen seiner Handlungen betroffen zu sein. Jetzt, wenn wir hier von Waisenkindern reden, sind das ja nicht Kinder. Aber es ist ein Status, oder? Der kann 50 Jahre alt sein, oder 40, oder 60, oder 80, ist immer ein Waisenkind, oder? Eine geistliche Waise kann Geld aus dem Opfer stehlen. Sie wird sogar das Predigers Honorar stehlen. Wo ist so ein Waise gewesen? Unter Jesus? Der Judas. Sie kann außerdem auch die Kirche verklagen, wenn sie im Gottesdienst im Lobpreis hinfällt. Auch vorgekommen. Die Waise stiehlt Bibeln und Taschen von denen, die nach vorne an den Altar gehen, um zu beten. Auch vorgekommen. Denke daran, der Waisen Auge ist offen, die suchen. Ein Sohn Gottes dagegen erkennt etwas Wichtigeres als Brot oder Materialbereitstellung, gemeint nämlich das Wort Gottes. Das ist sein Brot, das vom Himmel gekommen ist. Unter Punkt 2 sehen wir die Lust und das Verlangen nach Schutz. Wer hat das Licht, wessen Seele sehnt sich nicht danach? Also die Waise weiß, dass die Welt ein harter Ort ist. Sie sieht andere als Waisen, die seinen Platz am Rotlicht wollen. Hier einfach ein Bild. Stehen zwei an der Ampel. Wer ist der Erste, der da hinkommt? Die Waise sucht belebte Orte oder Nähe eines Busches oder einen anderen Ort für seine Zuflucht auf und auf die normale oder gewöhnliche Menschen nicht in den Sinn kämen. Die Menge ist ihr Schutz. Sie kann dort zuschlagen, zupacken und laufen. Verkehr und Gedränge werden sie von den Verfolgungen schützen. Da kann sie sich verschlaufen. Sie kann in die Büsche verschwinden. Wenn du versuchst, sie zur Umkehr zu überreden, wirst du von einer Schlange gebissen werden. Irgendwie wird die Waise selber nie von der Schlange gebissen. Ihr Schutz ist die Umwelt. Auch alles schon erfahren, wenn die beißen. Die spirituelle Waisen suchen nach einer großen Kirche. Das Publikum ist ihre Sicherheit. Dies ist ein gutes Versteck. Du gehst in der Menge unter. Sobald sie zu einer kleinen Kirche kommen, werden sie von der kleinen Kirche bewegt. sich in eine andere kleine Kirche zu bewegen. Die Weise kann sich nicht entwickeln und Wurzeln treiben. Dies wird die Weisen entlarven. Eine Weise ist wurzellos. Ja, keine Wurzeln. Der Sohn Gottes erklärt dagegen, dass sein Schutz das Wort Gottes ist. Kommen wir zum Punkt 3, Lust und Verlangen nach Position. Die Weise sieht ihre Bestätigung und ihren Wert durch Verbindungen. Sie hat ein schlechtes Selbstbild und verbirgt ihre Identitätskrise. Sie bekommt ihre Würde durch Assoziation, in der Regel mit jemandem Berühmten oder Glaubwürdigen, also in einer Verbindung. Moderne Werbung macht leicht Beute mit Menschen, die ein beschädigtes Bild von sich selber haben. Die Weise sucht immer Gelegenheiten, um sich mit berühmten Menschen fotografieren zu lassen. Jephtha gelüstet nach einer positionellen Validierung, also nach einer Wertschätzung. Das war der Motivator. In Richter Kapitel 11, Vers 9, da heißt es, Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich zurückholt, um gegen die Kinder Ammon zu kämpfen, und der Herr sie von mir hingibt, werde ich euch dann wirklich zum Haupt sein? Also der macht zuerst seine Position klar. Dann kommt das Versprechen und dann geht er. Der alte Prophet in Bethel, ihr kennt alle die Geschichte, der wollte Bestätigung durch Verbindung, auch wenn es nur ein Toter war. Da war ja der junge Prophet und der alte. Der Junge sollte nicht auf demselben Weg, er sollte nicht einkehren, nachdem er Jerobeam prophezeit hatte, sondern ohne Brot zu essen, ohne Wasser zu trinken, zurückkommen. Und es geschah, nachdem er ihn begraben hatte, der hat ja nicht gehorcht, der alte Prophet hat ihn geholt, der wurde dann zerrissen unterwegs von einem Löwen. Und dann steht geschrieben, und es geschah, nachdem er ihn begraben hatte, also der alte Prophet, den Jungen, da sprach er zu seinen Söhnen und sagte, wenn ich gestorben bin, so begrabt mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist, legt meine Gebeine neben seine Gebeine. Denn das Wort wird gewiss geschehen, dass er durch das Wort des Herrn ausgerufen hat gegen den Altar, der in Bethel ist, und gegen alle hohen Häuser, die in den Städten Samarias sind. Also er erkannte, dass er in der Geschichte blieb, wenn er in dasselbe Grab käme, oder? Das ist ein Waisenverhalten. Auch hier erkennt ein Sohn Gottes seine Positionierung im Wort Gottes. Er ist gegründet im Wort Gottes. Denn die Herrlichkeit Gottes erfüllt alles. In Tat und Wahrheit erfüllt die Herrlichkeit Gottes all diese Wünsche und Verlangen. Und jetzt kommen wir zu den richtigen Versorgungen. Die Provision, Schutz und Position. All das ist in der Herrlichkeit Gottes enthalten. Die Provision, Güte und Namen. Der Schutz, Name und die Hand Gottes und die Betätigung, das heißt das Streben, es aktiviert, da geht was ab. Jetzt kommt die Position. Wo bist du positioniert? Wo hat der Mose hingestellt? In den Fels, der Christus war, in den Spalt. Das ist die Frage, die du dir stellen musst und sagen, bin ich in Christus? Herr, hast du mich in den Spalt gestellt? Lass mich deine Herrlichkeit vorübergehen sehen. Dein Name geht voraus. Ich stehe da in diesem Christus drin. Erkennen der Nacktheit. Jetzt kommen diese verschiedenen Themen, was die Weise nicht erkennt oder erkennt hat, ohne die Vaterschaft dann vielleicht wirklich auch anzunehmen. Als ihnen die Augen aufgetan wurden und sie erkannten, dass sie nackt waren, im 1. Mose Kapitel 3, Vers 7, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Das heißt, sie wollten ihre Nacktheit, die so nicht zu bedecken war, auf eigene Art und Weise bedecken und lösen. Funktioniert aber nicht. Sie erkannten, dass sie keine Deckung mehr hatten, dass die Herrlichkeit Gottes von ihnen gewichen war. Der Schutz war von ihnen gewichen. Die Herrlichkeit hatte sich von ihnen entfernt. Im Römer Kapitel 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir sind Nackte. Adam und Eva wussten, dass sie aus der Gnade gefallen waren. Sie bemerkten, dass etwas fehlte. So weiß auch heute die geistliche Weise, dass ihr etwas fehlt. Sie hat andauernd das Gefühl von Unzulänglichkeit. Das ist auch das Bild des Gefühls des Verfehlens, dauernd alles falsch zu machen etc. Siehe dazu auch Minderwertigkeitskomplex, der wird ja heute groß geschrieben. Ist ein Riesengeschäft geworden, mit den Minderwertigkeitskomplexen der Menschen Geschäfte zu machen. Die Nacktheit hier ist die Armut, des Bildnisses, das heißt die Selbstwahrnehmung. Jetzt habe ich vom Geldmachen gesprochen, wie diese Nacktheit oder diese Wahrnehmung, diese Minderwertigkeit ausgenutzt wird. Dann brauchen wir ja sogenannte Scheinbedeckung. Weil uns die Herrlichkeit Gottes fehlt, gibt es eine Ersatzbeschaffung. Die Ersatzbeschaffung im 1. Mose Kapitel 3, Vers 7 waren die Feigenblätter. Sie fühlten sich jetzt verletzlich und schämten sich, deshalb die Feigenblätter. Sie deckten sich mit Feigenblättern und bedienten sich damit einer Ersatzbeschaffung ihres Schutzes. Die geistliche Weise hat Ersatz gefunden, um ihren Zustand zu verbergen. Das ist ganz wichtig, dass wir das wahrnehmen. Da gibt es ein Verbergen eines Zustandes, der aber vor Gott offenbar ist. Es gebe da eine endlose Liste der Aufzählung. Daher seien hier nur einige davon genannt. Aber diese Liste ist praktisch endlos. Diese Bedeckung oder diese Ersatzbeschaffung hat Namen, wie zum Beispiel ändert seinen Akzent oder seine Haarfarbe. Menschen geben Geld aus, ihre Haarfarbe zu ändern. Sie brauchen höhere Absätze an den Schuhen oder längere Spitzen. Sie braucht Titel und angeschriebene Parkplätze. Er ändert seine Garderobe und sein Styling. Ändert seine Nachbarschaft und die Wohngegend. Gebraucht Rituale und Traditionen. Er poliert und tunt sein Auto auf. Verbesserung seiner Ausstattung, das heißt des Hauses oder im Büro. Braucht einen neuen Partner. Warum geschieht dies alles? Die Realität ist ganz einfach. Weil die Herrlichkeit Gottes von ihm gegangen ist. Wenn ich die Herrlichkeit Gottes habe, brauche ich weder das noch das. Dann ist meine Haarfarbe in Ordnung. Mein Auto, das fährt, ist in Ordnung. Mein Stuhl, auf dem ich sitzen kann, ist in Ordnung. Mein Kugelschreiber, der gerade schreibt, ist in Ordnung. Und so weiter. Also das Verstecken vor Gott, das gibt auch wiederum ein Zeichen. Es ist ein Zeichen von Angst und Dummheit. Hier sind wir wieder. Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 8 bis 10, da heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich verstecke mich. Sie dachten, sie könnten sich von der Gegenwart des Herrn verstecken. Dieser Adam, der alle Tiere benennen konnte, wurde plötzlich so dumm. Überleg dir mal, ein Mensch, der so clever war, so intelligent war und jedem Tier den Namen geben konnte. Allen Tieren. Jetzt fällt er, die Herrlichkeit Gottes weiß von ihm und jetzt wird er so dumm und denkt nicht einmal, dass Gott genau weiß, wo er ist. Die Weisen verstecken sich hinter Eingewurzelten und ihre eigene Entwurzelung damit zu verblenden. Also das heißt, in alte Traditionen. Die Weise versteckt sich genau vor dem, was ihr Schutz und Positionierung geben könnte, nämlich eine Neuschöpfung. Deshalb fühlt sich auch ein geistliches Waisenkind immer unkomfortabel in der Gegenwart eines echten geistlichen Vaters. Sie ist ihm nie wohl dabei. Dann haben wir die Schuldzuweisung. 1. Mose Kapitel 3, Vers 11 bis 13. Da kennt ihr ja die Geschichte, der eine schiebt zum anderen zu. Und er sprach, wer hat dir mitgeteilt, also Gott spricht, und sagt, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Und der Mensch sagte, also Adam jetzt in diesem Fall, sagte, die Frau, die du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum zu essen, und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? So, was sagt jetzt die Frau? Die Frau sagt natürlich, die Schlange betrog mich und ich aß. Also Adam bezichtigt die Frau und die Frau die Schlange. Eine Weise macht immer jemand anderen für ihren Zustand verantwortlich. Dann geht es weiter mit der Konformität mit der Welt, also die Naturalisierung. Als die Schöpfung, der Mensch gefallen war in der gefallenen Schöpfung, hat er sich naturalisiert. Wir haben am Anfang gesehen, dass Gott seinen Geist in den Menschen gab. Also der Mensch war vor allem ein Geisteswesen und hatte einen Leib als Gefäß. Und dann heißt es im 1. Mose Kapitel 3, Vers 17 bis 24, und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Siehst du, hier kommen die Flüche. Vers 19, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flammen des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Der Mensch verschlechterte sich von einem Übernatürlichen zu einem natürlichen Menschen. Auf das, was wir heute so großen Wert legen und behaupten, wir seien natürliche Menschen, oder? Also der Mensch verschlechterte sich von einem Übernatürlichen zu einem natürlichen Menschen. Er war nicht mehr fit für den Garten seiner Gegenwart und Herrlichkeit. Er musste von da an in einer verfluchten Umwelt ohne Ruhe wandeln und leben. So, jetzt mal bis hierhin. Jetzt geht es ja darum, wie werde ich dieses Ding los? Wie werde ich diesen weisen Geist los? Dieser Geist, an dem die Axt an die Wurzel gelegt ist. Denn wir sind zur Sohnschaft berufen, indem wir rufen, Abba, Vater, lieber Vater. So, wie werde ich diesen weisen Geist los? Jetzt denke bloß nicht, du hast den nicht, den hat jeder Mensch. Jeder natürliche Mensch ist ein Weise Gottes oder Gott gegenüber. Das heißt, er muss geboren werden von oben. Siehe dazu die Sohnschaft, Merkmale eines Sohnes. Das fängt damit an und heißt, kenne deine Identität. Du bist kein Straßenkind. Du gehörst zu dem Haushalt des Glaubens und zu den Hausgenossen des Treuens. Das ist dieser Punkt, ist verwurzelt. Als Weise kannst du allein Christ sein, Anführungsschlusszeichen. Aber als Sohn Gottes kannst du nicht allein Christ sein, denn du bist Teil eines Leibes. Das heißt, eine Verbindlichkeit ist gefragt. Denn es steht ja hier geschrieben, du gehörst zu dem Haushalt des Glaubens und du gehörst zu den Hausgenossen des Treuens. Da gibt es Merkmale, die Selbstkontrolle ist das Merkzeichen eines Sohnes. Ein Kind braucht noch Kontrolle der Eltern. Die Selbstkontrolle ist im Sohn. Ein Sohn ist ein Überwinder. Er überwindet den weisen Geist. Die Festung oder auch genannt die Argumente in der Denkweise müssen durch den Hammer des Wortes Gottes demontiert werden. Siehst du, hier ist die Demontage gefragt durch das Wort Gottes. Ihr kennt alle den Vers in Jeremia 23, Vers 29. Da spricht der Herr, ist mein Wort nicht so wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Also dieser Fels des weisen Denkens, dieses Fels der Eigensinnigkeit wird hier zerschlagen. Eine Weise braucht die Nahrung des Wortes Gottes und nicht nur Gebet. Das ist der Vorzug der Weisen. Sich abzusondern und einfach Gebet, Gebet, Gebet. Aber die vier apostolischen Säulen zu vernachlässigen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das heißt, eine Weise braucht die Nahrung des Wortes Gottes und nicht nur Gebet. Die Nahrung muss die Gnade haben, seine Meinung zu ändern. Das ist Gnade. Oder ein Teil dieser Gnade. Siehe dazu nochmals Geist, also das Pneuma und Seele, die Psyche. Denn es steht geschrieben, so viele ihn aber aufnahmen, in Johannes Kapitel 1, Vers 11 bis 13. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes spricht hier von Jesus. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Das ist hier nach Luther-Übersetzung 1912. Warum? Es steht hier ausdrücklich Macht vom griechischen Exousia. Das beinhaltet die Fähigkeit, Autorität, Macht und Stärke. Das ist das griechische Wort, Exousia. In den Bibeln Wie zum Beispiel auch der CSV, da heißt es Recht. Er gab ihnen das Recht und das ist nicht dasselbe. Natürlich gehört Recht in die Macht, aber Macht ist viel umfassender. Das heißt, in dem Moment, wo du ihn aufnimmst, Jesus, von nun an hast du die Macht, du hast die Befähigung, ein Kind Gottes zu werden. Das ist sehr wichtig. Du kannst nicht auf einem Recht beharren, wenn du nicht getan hast, was du tun solltest. Einfach sagen, es ist mein Recht. Du musst das Recht in Macht ausüben. Dann kommt das Wort hier auch Söhne vor. Dieses Wort Söhne heißt Technon und betont eine Liebesbeziehung. Es ist nicht einfach ein Sohn, dem Wort laut entsprechend, sondern es geht darum, die Beziehung zu beschreiben. Und Jesus sagt dazu in Johannes Kapitel 13, Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wenn irgend ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wir schließen hier die Lehre mit dem Empfangen des Gesandten. Ein Gesandter ist mit Gnade gesandt. Der Gesandte ist ein Vater. Die Vater-Sohn-Verbindung überträgt die Gnade. Wir alle brauchen Gnade. Ohne Gnade sind wir weg vom Fenster. Nicht vom Schaufenster, aber vom Fenster Gottes. Diese Gnade ist ausreichend, dich zu schützen, dich zu positionieren und dich zu versorgen. Verbinde dich mit der Gnade des Vaters in einem Mann. So ist die Potenz des Weisen Geistes angeschmiert und kraftlos. Sie wird an den Pranger gestellt. Er ist und wird trainiert, gesandt und einfach in seine Berufung oder seine Bestimmung platziert. Er ist nicht hier, um zu überleben. Er ist hier, um zu herrschen. Mephibosheth hatte sich mit David verbunden und wurde von seinem Waisendasein geheilt. Setze dich an den Tisch und esse die Nahrung auf dem Tisch. Die Gnade in einem Vater ist nicht der Vater, den du vor dir hast, sondern es ist die Gnade des Vaters im Himmel, nachdem jede Vaterschaft in Himmel und auf Erden benannt wird. Das heißt, die Vater-Sohnschaft-Beziehung ist eine himmlische Gabe. Es ist eine Gabe, eine Gnadengabe Gottes. Gott selber hat im Malachi, den letzten Versen des Alten Testamentes, die Grundlage dafür geschaffen, wo die Herzen der Väter zu den Kindern oder zu den Söhnen und die Herzen der Kinder zu den Vätern gewendet werden, damit der Fluch nicht auf den Erdboden kommt, damit er das Land nicht mit dem Fluch schlägt. Also das heißt nochmal, setze dich an den Tisch und iss die Nahrung, die auf dem Tisch ist. Ich möchte dazu nochmal hinweisen auf diese vier apostolischen Säulen, wo es heißt in der Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebet. Amen.